Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 77. Episode mit Fabian. Du bist zurück.
Ja, I'm back.
Ja, und nicht aus dem Urlaub, sondern aus Covid.
Ja, aus dem Bett. Ja, genau. Corona, und die zweite, hat mich heimgesucht.
Ja, und diesmal richtig.
Ja.
Gut. Aber jetzt bist du ja wieder da und wir sprechen über das Sommerloch. Wobei, da werden wir auch gleich mal mit einsteigen. Ja. Für uns fühlt sich das gerade gar nicht so an. Ich komme nur drauf, weil ich die Tage, ja, und auch das wird gleich ein kleines Thema sein, in dieser illustren Zweikopfrunde. Ich hatte die Tage ja immer mal über die RTX 4070 Ti Super mit dem dicken Chip, wir erinnern uns, vor zwei Episoden Thema im Podcast, dem AD102 berichtet, weil die jetzt ja auch nach Deutschland gekommen ist. Und da kam mehrfach der suffisante Kommentar, ob denn hier Sommerloch wäre oder wie tief es denn dieses Mal dann wirklich sei, weil es interessiert doch keine Sau, diese Grafikkarte. Ich fand sie aber unabhängig dessen, dass ja vor Ryzen 9000, und da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, jetzt nicht so viel los ist. Ganz interessant. Aber Fabian, wir steigen erstmal ein mit einer Geschichte. Du hast mich gestern Abend noch zugespammt und ich dachte natürlich sofort wieder, oha, jetzt sagt der gute Herr wieder ab, er ist schon wieder krank geworden. Aber nein, du hast mir was geschrieben von, das fing schon an mit, erinnerst du dich noch an irgendeine Maus, eine Joystick?
Oh Mann.
Ja, aber manche Themen lassen dich nicht los. Erzähl mal.
Wir hatten, jetzt weiß ich, jetzt habe ich das eben alles geschlossen, weil ich dachte, wir machen das nicht mehr. Pass auf, jetzt öffne ich es wieder. Das war 2019, Anfang 2019, also da war ich quasi noch Frischling bei CB, habe aber ja schon angefangen, Mäuse zu testen, hatte auch schon ein paar Mäuse getestet und dann wurde mir eine angeboten, die Lexib PU94, eine französische Maus, wurde mir von der deutschen PR-Klitsche angeboten, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und haben wir dann halt getestet, oder ich, aber das war eine Katastrophe auf mehreren Ebenen. Der Clou bei dem Teil war, dass es quasi ein Joystick ist. Also die Maus hat nicht nur einen Analogstick an der linken Flanke, sondern man konnte die ganze Maus als Joystick bewegen. War ungefähr so nützlich wie eine NPU. Es gab einfach keine Anwendung dafür. Und abseits dessen war die Maus halt wirklich eine Katastrophe, weil handwerklich so viel schiefgelaufen ist und dann entsprechend fiel auch das Urteil aus.
Also sie ist dir in Erinnerung
geblieben. Ja, sie ist dann deswegen in Erinnerung geblieben. Boah, wahrscheinlich liegt sie auch noch in irgendeiner Schublade oder ich habe sie inzwischen weggeschmissen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann in den Kommentaren des Tests heraus, dass diese Maus oder ungefähr diese Maus vor einigen Jahren, also einige Jahre vor 2019, schon mal auf den Markt gebracht wurde, dann in der Versenkung verschwunden ist und die Firma aber überdauert hat und das Teil wieder auf den Markt bringt. Und
dann hast du sie getestet, 2019.
Ja, hätte ich gewusst, dass das Ding vor ein paar Jahren schon gefloppt ist, dann hätte ich es halt wahrscheinlich gar nicht getestet, aber gut.
Ja.
Und jetzt habe ich gestern Mittag, Vormittag, oder das vorgestern, also auf jeden Fall Anfang dieser Woche, habe ich eine Mail bekommen von einer anderen PR-Klitsche. Hey, wir betreuen jetzt Lexib. Die haben eine interessante Maus mit Joystick neu vorgestellt. Möchtest du die vielleicht testen?
Ja. So, nein.
Ja, nein, ich habe noch nicht geantwortet, aber es wird ein Nein, weil das tue ich mir nicht nochmal an. Und ich fand es aber sehr interessant. Man hat eine Kooperation eingegangen mit einem Anime und hat angekündigt, im Laufe des Jahres wird man noch eine ganz große Kooperation starten und da kommt natürlich zusammen, was zusammengehört mit Ubisoft. Okay, gut.
Also nächster Anlauf. Gut. Können wir ja trotzdem mal auf die lange Liste der Themen, die man im Auge behalten
sollte, schreiben,
weil wenn es dann soweit ist, ja genau, fürs Sommerloch.
Ach, ich finde das einfach, also ich dachte mir wirklich, da möchte ich mich jemand trollen, diese Firma gibt es immer noch, sie sind immer noch auf dem Markt mit diesem Krempel und es wird wahrscheinlich wieder, also ein zumindest sehr ähnliches Mauskonzept. Aber naja gut, das war jetzt ja quasi ein Exkurs, weil es
ja, um über das Sommerloch zu sprechen. Genau. Und ich habe schon gesagt, das fühlt sich für uns gar nicht so an, weil bevor dann wirklich Sommerloch ist, nennen wir es mal lieber große Ferien in Deutschland, wird aktuell ja schon von Firmen, aber auch von uns dafür gesorgt, dass man nach den Ferien, beziehungsweise je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, ist ja die Gamescom in der vorletzten Augustwoche noch mitten in den Sommerferien, damit man da schon alles unter Dach und Fach hat. Also da kommen schon seit Wochen Einladungen rein, jetzt geht auch schon die Terminfindung los, weil alle probieren noch, dieses Thema in trockenen Tüchern zu haben, bevor dann jeder in seinen wohlverdienten Sommerurlaub geht. Und das Gleiche ist dann auch schon heute der Fall, Anfang Juli, für die Anfang September in Berlin abgehaltene IFA. Das heißt, das kriegt natürlich kriegen viele Leser nicht mit, aber ja, wenn wir dann irgendwann mal auf der Gamescom sind, nach dem Urlaub, also aus dem Urlaub falle ich ja dieses Jahr wieder auf die Gamescom und danach direkt zu IFA weiterreisen, dann auch nur, weil wir uns ja, Anfang Juli schon darum gekümmert haben, weil irgendwann muss man sich da natürlich mal drum kümmern. Und da gibt es bei der Gamescom dieses Jahr ja noch ein zusätzliches Bonusthema für uns. Ja, da muss man sich ja, also was heißt muss, man kann sich ja als Pressevertreter akkreditieren. Das heißt, man meldet sich da an, sagt, hier, ich bin der und der und das ist der Grund, warum ich mich als Presseorgan auf der Gamescom oder auf einer Messe akkreditieren lassen will und da kriegt man halt ja kostenfreien Eintritt, aber der eigentliche Bonus ist, dass man, sei es auf Pressetagen, die es möglicherweise gibt, dann teilnehmen kann oder schon früher Zutritt hat oder nicht direkt von der Messe geschmissen wird, wenn die Tore schließen
Ja,
und so
das,
weiter und so
also,
fort.
beziehungsweise, ich meine, der Pressetag, den gibt es ja nicht mehr, den haben sie ja eingestampft.
Bei der Gamescom gibt es den nicht mehr,
Ja,
bei der IFA aber zum Beispiel gibt
also das
es die
war bei
ja
der
noch.
Gamescom traditionell der Dienstag, jetzt haben sie es ausgelagert auf den Mittwochvormittag, aber Mittwochmittag dürfen dann auch Normalos schon rein zu überzogenen Preisen. Was dann im Endeffekt als großer Vorteil verbleibt, ist, dass man, glaube ich, unter der Woche darf man als Journalist eine Stunde früher rein. Das wäre quasi das Einzige, was für Nicht-Presse-Menschen interessant wäre, wo die Presse quasi bevorzugt wird.
Ja, und
Es
du
geht
darfst
aber,
halt in diese,
genau, aber es
du
geht
darfst auch
für
in die Business
uns im
Hallen.
Endeffekt da nicht darum, dass wir da eine Stunde früher oder kostenlos rein dürfen, sondern darum, dass wir nur mit dieser Pressekarte in den Business-Bereich dürfen, wo die ganzen Publisher, Firmen, Hersteller, Entwickler dann halt eben, ja, nochmal eine kleinere Version ihres Standes in der großen Halle, in den großen Hallen aufgebaut haben, wo es dann Interview-Sessions gibt oder Anspiel-Sessions oder generell Meeting, kommende Beziehungen pflegen, was auch immer. Du bist ja meistens eher
Ja gut, und dann
geschäftlich
gibt es ja auch
da.
diese
Ich,
Metastände, ne,
und
wo sich X Firmen einen Stand teilen und oder so ein Marketplace quasi teilen, ne, und vorne ist dann ein Türsteher und lässt dann nur rein, wenn man einen Termin nachweisen kann und ja, aber genau da will man hin. Da kann man aber auch mit einem Fachbesucherticket hin. Die sind halt einfach absurd teuer im Vergleich zu den normalen Tickets und deswegen ist es immer ganz angenehm, wenn man ein Presseticket hat. Aber ich bin dir ins Wort gefallen, lieber Fabian.
ja, aber im Endeffekt war es das ja auch schon, ne? Also es geht halt einfach nur darum, dass man dahin darf, denn wenn man nicht dahin darf, kann man sich so viele Termine vereinbaren, wie man möchte. Man wird sie halt nicht wahrnehmen können.
Ja, genau. Und wir sind die letzten Jahre, auch vor Corona, dann gab es ja ein paar Gamescoms, die ausgefallen sind, aber jetzt auch die
Glaube,
letzten
nur
zwei Jahre
eine,
waren wir
oder?
immer
Ist
zu.
21 auch ausgefallen? Das war fast so ein virtuelles Online. Ach, egal, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Schau mal so. Mal erzähl weiter.
Ja, waren wir immer zu viert auf der Messe. Und dieses Jahr haben wir uns dann auch wieder intern angeguckt, gesagt, wer geht? Okay, Fabian geht, Marek, so ein bisschen mit dem Fokus Linux Gaming, Wolfgang und ich. Wir gehen, haben uns alle akkreditiert und Wolfgang war der Letzte in der Runde und wurde abgelehnt. Ich habe jetzt nochmal Kontakt aufgenommen mit der Messe AG, obwohl in dieser Ablehnungs-E-Mail natürlich erstmal drin steht, das ist jetzt auch
Ja,
ja, es ist, da braucht man sich nicht
finale
drauf.
Ablehnung, ne? Keine Chance.
Genau. Habe ich mich halt nett an die gewendet und gesagt, ja, also hier Andermar, der war schon ganz wichtig und der hat ja auch letztes Jahr viel von der Messe berichtet und so weiter und so fort. Und dann war die Antwort aber, nee, wir müssen hier ein bisschen drauf achten, dass nicht zu viele Journalisten da vor Ort sind und geht halt nicht. Und dann habe ich auch intern mich nochmal umgehört, dass ich jetzt nicht wirklich auch jemanden übersehen habe, der sich vielleicht schon akkreditiert lassen hat aus der Redaktion. Und nein, es sind halt nur die vier und das habe ich jetzt nochmal zurückgemeldet und habe gesagt, ja, nee, wir waren doch immer zu viert da. Ja, mal schauen, sonst müssen wir Wolfgang eben doch über ein Fachbesucherticket dann auf die Messe holen. Ja, nervt natürlich, wenn man allein deshalb jetzt nochmal sich darum kümmern.
Jedes extra Presseticket an die Presse ist ein Slot weniger für Influencer.
Ich meine, ja, ich weiß es nicht, woran
die, die Gamescom tanzt da ja quasi immer auf zwei Hochzeiten. Das ist ja einmal anders als die E3, die ja traditionell immer eine Messe war, die sich an Fachbesucher und Journalisten auch gerichtet hat, in erster Linie, wo es ja quasi nur den Businessbereich gab, wenn man es überspitzen möchte, ja. Ist die Gamescom ja seit jeher eine Publikumsmesse, wo es in erster Linie darum geht, das Zeug an den Mann zu bringen oder an die Frau, also die Spiele zu verkaufen und immer mehr ja auch einfach eine Community-Messe für Influencer aus der Gaming-Branche.
Aber was ja auch jetzt nicht verkehrt
was, ist. Was prinzipiell, ist, was ist ganz neutral ja. dargestellt werden soll, aber da können sich natürlich dann abweichende Interessen ergeben von Seiten der Influencer, von Seiten der Presse und dann,
ja. Ja. Na gut, da steht die letzte Antwort ja noch aus. Ja, ansonsten sind wir das erste Mal dann mit einem Fachbesucherticket auf der Gamescom. Da freuen wir uns dann ganz besonders drüber. Sommerloch, wir bleiben dabei, Fabian, nämlich bei dem Thema, wo mir dieser Begriff die Tage wiederholt um die Ohren gehauen wurde. Den neuen RTX 4070 Ti Super Grafikkarten mit AD102 statt AD103 GPU, die zwar so zurechtgestutzt wurden, wahrscheinlich zwangsläufig, damit da letztendlich die gleiche Leistung, wahrscheinlich auch die gleiche Leistungsaufnahme und so weiter bei rauskommt. Aber was ja schon ein bisschen verwunderlich war, war gleich zu Anfang, als die Gerüchte aufkamen, dass die alle ein neues Custom Design, also eine neue Bezeichnung bekommen. Wobei bei Colorful war das ja nur V2 und V3. Aber dann gab es ja auch die Modelle von Gigabyte und jetzt zuletzt Zotac, die ja wie die Karte von Gigabyte auch schon im deutschen Handel verfügbar sind. Die heißen bei Gigabyte heißt sie einmal Max und bei Zotac Solid. das sind ja wirklich neue Custom Designs, denn die machen noch etwas anders als eine andere GPU einzusetzen. Nämlich das, was du dir ja eigentlich schon für die Ur 4070 Ti Super im Januar erhofft hattest.
Das heißt, erhofft hattest. Es hatte mich gewundert, dass sie da, obwohl sie die AD103 nehmen, also den Chip, den wir aus der 4080 kennen, dass sie nicht, und der 4080 super, dass sie nicht die Ausbaustufe der Custom Designs wählen, die bei der 4090, 4080, 4080 super im Einsatz ist. Denn es gibt da ja, das Thema hatten wir ja, es gibt von diesen Custom Designs ja in der Regel drei Ausbaustufen. Das ganz dicke für die beiden dicken GPUs. Dann das für die Mittelklasse-Karten, die ganzen 70er, teilweise auch noch 60er TIs, kommt auf den Hersteller drauf an, aber die 60er und die 60er TIs haben in der Regel dann nochmal eine eigene kleinere Ausbaustufe. Und die 4070 Ti Super, ich will immer 4070 Super Ti sagen, die war dann ja quasi das Go-To-Modell für den Einstieg ins High-End, oder ist es immer noch, wegen den 16 Gigabyte, hat der 4080 da ein bisschen das Wasser abgegraben, obwohl sie auch günstiger geworden ist ja, aber wenn man halt den richtig dicken Kühler wollte, dann musste man halt bisher zur 4080 greifen, und weil aber wahrscheinlich die AD102 GPU einfach so fett ist, dass das mit dem kleineren 4070 Kühler vielleicht einfach komplexer gewesen wäre, als einfach den großen zu nehmen, nimmt man jetzt da anscheinend überall den großen. Und jetzt gibt es dann durchaus die Möglichkeit, eine 4070 Ti Super mit dem richtig dicken 4090 Kühler zu erwerben. Das kostet aber.
Ja, genau, weil das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Jetzt gibt es ja erst drei Karten im deutschen Handel. Also das müssen wir vielleicht noch ein bisschen abwarten, ob sich das noch einpendelt. Aber die drei Modelle von Gigabyte und Zotac sind nicht unter 925 Euro zu bekommen. Und ich habe hier noch mal live die 4070 Ti Super Kategorie in unserem Preisvergleich aufgerufen. Da geht es, habe ich mich jetzt hier verklickt? Ja, ich habe mich verklickt. Los für das Standardmodell bei 805 Euro. Und da reden wir dann auch schon über die Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce OC, also mehr oder weniger dieselbe Klasse, also 805 Euro, die es dann auch mit der Windforce Max OC für 930 Euro gibt. Also,
auf der anderen Seite noch kurz zu nennen, die 4080 geht aktuell, 4080 Super geht aktuell ab 980 Euro los.
Also 50 Euro dann noch.
Ja, es ist ein seltsamer Preispunkt, wo sich das Modell jetzt einfindet.
Ja, und da wird direkt bei dir an der Tür geklingelt. ja, also Nvidia hat da offensichtlich dann zusammen mit den Partnern die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und eben nicht wie in der Vergangenheit die GPU in den gleichen Modellserien, ohne groß darüber zu sprechen, veröffentlicht, sondern das muss ja auch wieder eine Nvidia-Entscheidung gewesen sein, gesagt, okay, ihr nehmt jetzt AD102 für 4070 Ti Super, aber wir machen dann neue Custom Designs und die kriegen dann auch den größeren Kühler und dann nehmen wir dafür auch mehr Geld und wahrscheinlich auch Nvidia für die Basis, die sie den OEMs da verkauft. Ja, gut, ich gucke mal, ob wir uns so ein Ding besorgen. Ist natürlich auf der Liebhaberartikel, ne? Also man sieht ja schon die Resonanz auf den Artikel selber oder auf die News zum Thema war ja eher feindselig dem Thema als solchen und diesem Sommerloch-Inhalt im Speziellen gegenüber. Aber interessant ist es ja am Ende eigentlich doch, aber zu dem Preis natürlich dann eher wieder nicht. Oder würdest du 100 Euro extra für den größeren Kühler zahlen, Fabian?
Nee. Also, ich meine, dass man den größeren Kühler nicht verwendet hat bei der 4070 Ti Super, rührt ja nicht nur daher, dass man sagt, die hat den nicht verdient oder wir müssen den Upselling-Punkt haben oder was auch immer, sondern auch einfach daher, dass er nicht nötig ist. Also, die verbraucht ja nochmal ein bisschen weniger als die 4080 Super oder 4080, selbst die bräuchte ich eigentlich schon nicht. Man könnte sogar argumentieren, selbst die 4090 braucht ihn ja eigentlich nicht, denn später sind dann ja Slim-Varianten erschienen, dieser beiden stärkeren Grafikkarten, weil das Ding halt einfach so ein Riesen-Oschen ist. Und da jetzt 100 Euro draufzulegen, damit es am Ende nochmal ein, zwei Dezibel leiser will, ah, nee, würde ich jetzt nicht raten. Das kriegt man auch, wenn man ein bisschen undervoltet.
Ja, und wo wir jetzt schon bei Nvidia sind, können wir ja noch ein neues Gerücht der letzten Tage aufgreifen, wobei es da ja grundsätzlich, muss man sagen, vielleicht auch um Rücksicht auf deine Krankheit zu nehmen, relativ ruhig geworden ist wieder die letzten Tage. Also wir hatten ja die Konfigurationsgerüchte zur 5090 mit dem ganz großen GB202-Chip, wo es ja erstmals so aus oder dann zwischendurch so aussah, als würde er quasi logisch auf 2GB203 basieren. Dann gab es ja aber die neuen Gerüchte, die von dieser beschnittenen Variante ausgingen, deren Vollausbau oder kolportierter Vollausbau dann irgendwie nicht mehr zu 2GB203 gepasst hätten. Also es bleibt für mich auch noch abzuwarten, was dann letztendlich dann wirklich daraus geworden ist aus diesem Gerücht. Ja, ja, logisch sind es 2GB203, auch wenn es ein Chip ist. Mal gucken. Ich fand, das war schon mehr oder weniger gesichert und jetzt ist es schon
ja, nicht mehr komplett offen. Es ist ja alles hin und her gegangen. Also wir hatten ja dann am Anfang auch 512 Bit, 32 GB, dann hieß es wieder nur 256 oder was, dann hieß es 448, aber mit 28 GB. Welche Ausbaustufe dann genau Einsatz finden wird, wurde auch spekuliert. Man weiß nicht, wie viele Kerne das Teil am Ende haben wird. Dann hieß es zwischenzeitlich oder immer noch, glaube ich, das wird eine Dual-Slot-Grafikkarte. Also es kommen hier gerade von dem richtig dicken 4090-Dingern, haben wir drüber gesprochen, und jetzt hier ein Dual-Slot. Aber die wird ja nicht weniger verbrauchen, weil, gut, wir wissen auch noch nicht, in welcher Fertigungsgröße. Ich meine, zuletzt hieß es wird wieder ein 5-Nanometer-Prozess von TSMC sein. Aktuell, der heißt ja N4? Nee, 4N. Ja. 4N. Und man weiß nicht, ob dahinter jetzt der N4 steckt oder ob das vielleicht auch nur der N5 irgendwas ist oder was ganz Abstruses. Also es sind noch sehr viele Fragezeichen offen und gut, es hieß ja sowieso, wenn, dann kommt das Ding eh erst Ende des Jahres, jetzt zwischenzeitlich sah es oder sieht es vielleicht auch immer noch so aus, als würde es eher Anfang nächstes Jahr, naja.
Ja, Wolfgang, der war nicht 2 Wochen krank, sondern 2 Wochen im Urlaub, mit dem hatte ich die Woche schon drüber gesprochen, der geht ja felsenfest davon aus, dass dieses Jahr noch mindestens die 5080 kommt. Okay. Also, gut, das wäre mal was Neues, dass es nicht das Oberflaggschiff zum Anfang gibt, aber ja, also sehen wir es mal auf die Serie. Irgendwas passiert dieses Jahr noch, sagt er, aber er weiß es natürlich auch nicht.
Das ist halt auch eine interessante, also dieses Gerücht gab es ja auch, dass die 5080 diesmal den Vortritt hat. Ja. In der Regel ist es bei Nvidia immer so, dass sie ja mit dem Produkt anfangen, das den dicksten Aha-Effekt erzeugen kann. Also bei Ampere war es ja auch die 80 und nicht die 90, weil die 80 halt so brutal stark war. In ihrer.
Für ihren Preis vor allen Dingen.
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen für ihren Preis, aber halt für ihre Klasse oder so. Aber der Preis bei der 3080, das ist ja ein Minenfeld.
Ja.
Bei der ERDA-Generation war es ja zum Anfang mit dem Preispunkt, den die 4090 und die 4080 da hatten, in den ersten Monaten, das war ja katastrophal. Also das war ja nicht mal mehr Upselling, das wäre ja quasi, müssen wir nicht drüber reden, aber auf jeden Fall war die 4090 ja die Karte mit dem großen Aha-Effekt. Wenn es diesmal heißt, sie fangen mit der 50 an, der 5080 an und nicht der 90, dann wäre vielleicht die 80 diesmal die Karte, die ein bisschen größer. Also vielleicht machen sie es nicht nochmal, dass sie die 80 erst mit der Super dann vernünftig bepreisen. Mal schauen. Mhm. Aber worauf.
Gutes Gerücht, das Neue, genau. Das bezog sich ja wieder auf eine 5090. Und zwar hatte da jetzt jemand mal wieder im chinesischen Chip-Hell-Forum, der Nutzer mit dem blumigen Namen Panzerlied. Ja. Der hatte behauptet, dass die RTX 5090 einen Basistakt von 2,9 Gigahertz bieten wird. Und du als großer 4090-Fanboy weißt doch sicher, wie hoch der Basistakt bei der 4090 liegt. Ich muss hier tippen.
Das sind, glaube ich, 2,2 oder 2,3 oder sowas Gigahertz.
Ja.
Ich weiß es und das war, glaube ich, bei den ganzen Ada-Karten ungefähr 2000, das Gleiche.
Ja, 2235 ist dieser GPU-Basistakt, der ja aber immer relativ wenig zu bedeuten hat, weil der liegt ja noch unter dem von Nvidia angegebenen GPU-Game-Takt oder Durchschnittstakt, den wir ja meistens auch noch in unseren Tests, und wir testen ja in einem geschlossenen Gehäuse, auch noch übertreffen. Und dann gibt es ja noch diesen GPU-Maximum-Wert. Ja, okay. Aber wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass der Nutzer Panzerlied, wenn er vom Basistakt redet, von diesem Basistakt redet, dann wäre das ja schon ordentlicher
Spiel. Ja, also das zu bewerten ist halt schwierig im Voraus. Also ich meine, wenn du dir jetzt eine 4090 kaufst, die Stock einbaust, und dann ein Spiel startest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die von selbst auf almost, hat er doch geschrieben, 2,9 Gigahertz takten wird. Klar, das ist nicht Basis dann. Aber ja. Das sind jetzt keine Taktregionen, die irgendwie unvorstellbar sind oder noch nicht da gewesen sind. Die gibt's ja schon. Also man kriegt diese Ada Lovelace-Karten, der teilweise auf 3 Gigahertz geprügelt. Vielleicht.
Ja, genau, also die maximalen Taktraten liegen ja, wenn bei niedriger Temperatur und keiner maximalen Last, erreichst du ja so 2,8 ohne Übertaktung.
Ja, deswegen, also so 2,8, 2,85 Richtung 2,9, je nachdem wie gut dein Chip ist, kriegst du da Stock quasi. Und vielleicht hat Nvidia einfach diese Spannweite ein bisschen verkleinert, also dass der Base-Clock jetzt näher halt an dem realen Takt ist. Es ist natürlich auch nicht auszuschließen, sondern im Gegenteil davon auszugehen, dass der Takt ein bisschen steigt. Aber da wir ja, wie gesagt, den Gerüchten zufolge nur von einem 5-Nanometer-Prozess auf einen anderen 5-Nanometer-Prozess wechseln, wird da, denke ich, nicht viel mehr drin sein als 10, 20, vielleicht 30%, je nachdem, wie Nvidia da sich zwischen Energieeffizienz und Takt entscheiden wird. Und wahrscheinlich ist es dann am Ende ein Zusammenspiel von beidem. Also der reale Takt steigt ein bisschen, aber sie erhöhen halt einfach den Base Clock, weil ist nicht mehr nötig, das so niedrig zu halten. Oder es stimmt einfach alles nicht, denn es sind Gerüchte.
Ja, und ich habe schon vor einigen Wochen mal vernommen, dass, und ich gehe davon aus, dass in dem Fall Nvidia da den Partnern eine Info gegeben hat, dass es erst irgendwann im September handfestere Informationen geben wird. Ich weiß übrigens nicht, ob man dieses Gewitter, was gerade hier über Berlin hereinbricht, auf der Aufnahme hören wird. Ich bin sehr gespannt. Hier geht gerade die Welt unter, es ist Nacht, dunkel draußen. Aber zurück zum Thema, dass Nvidia wohl erst im September dann konkrete Informationen an die OEMs geben wird. Das kennen wir ja auch. Dann gibt es ja meistens irgendwelche nachgebastelten Platinen-Layout-Darstellungen. Das wäre natürlich dann dieses Jahr wirklich relativ spät. Ich glaube, in der Vergangenheit, wenn dann die Grafikkarten September, Oktober auf den Markt gekommen sind, hat es sowas jetzt im späten Frühjahr, im Frühsommer gegeben.
Ja,
Aber
also es wird ja auch immer gerne gesagt, es dauert immer länger mit den Grafikkarten, bis sie dann halt erscheinen. Denn eigentlich soll es ja ein Zwei-Jahres-Rhythmus sein, aber das war es zuletzt auch schon nicht mehr. Also das war häufiger mal ein 26er- oder 28-Monats-Rhythmus, auch über das letzte Jahrzehnt verteilt schon, dass die Stichtag 24 Monate nach dem vorherigen Release erscheinen, das weiß ich nicht, ob das jemals so war, aber dass es ein bisschen länger dauert als 2 Jahre, ist eigentlich die Regel. Und wenn man sich anschaut, wann Ada erschienen ist, überwiegend erst 2023. Also
Ja,
4090 und
und machen
4080 gab es
uns
halt noch
nichts
gerade
vor.
Ende 22, aber der Großteil, der kam dann ja erst im Jahr drauf. Also.
Ja, machen wir uns nichts vor, ne? Nvidia ist absoluter Leistungsführer aktuell, Featureführer, und das große Geld wird woanders verdient. Und nein, ich gehe nicht davon aus, dass Nvidia GeForce aufgeben wird. Das ist einfach DNA des Unternehmens, Gaming-Grafikkarten. Das werden sie nicht
Sie
machen.
verdienen ja auch gut Geld damit. Ist ja nicht
Aber
so, dass.
das tun sie auch noch
Ja.
genau. Und auch wenn es aktuell ein Bruchteil dessen ist, was sie mit High-Performance-Computing-AI-Beschleunigern machen, ist es ein Standbein. Je nachdem, wie sich das da entwickelt, kann es auch wieder ein größeres Standbein werden. Aber nichtsdestoweniger liegt der Fokus gerade woanders, und es gibt keinen, ja, es ist keine Gefahr im Verzug. Denn ja, die letzten Gerüchte zu RDNA4 weisen ja alle darauf hin, dass AMD frühestens was auf der CES 2025 zeigen wird, also das RX 8000, vielleicht ist es dann noch 9000, um es wieder mit Ryzen auf ein Level zu bringen, oder auf eine gefühlt eine Generation, ein Stand in beiden Sparten, dass vor der CES im Januar nichts passieren wird und da dann auch erstmal nur Navi 44 ist der große Chip erscheinen wird, wobei groß, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, maximal 7900 XT X-Level werden dürfte. Navi 48, was ja die Basis für Navi 44 sein soll, weil das ja zwei Navi 48 sein könnten, soll dann erst im zweiten Quartal erscheinen. Also alle, die sich eine bessere 600er Serie von AMD wünschen als das, was aktuell geboten wird, die werden sich auch noch sehr lange gedulden. Und dann ist es auch keine Gefahr für Nvidia.
Ja, vielleicht in der
Ja.
Mittelklasse. Ne? Also gerade in dem Bereich ist ja die Situation bei Nvidia ein wenig makaber aufgestellt. Beziehungsweise es gibt einfach unter 300 € ja auch keine Karten. Wenn AMD da mal was Effizientes, Aktuelles auf den Markt bringt, das nicht irgendwie wie die 40, nee, wie heißt das Ding? 7600 XT. Fast so viel
Ja.
verbraucht wie eine 4070, aber viel langsam. Also wenn sie da mal was Modernes auf den Markt bringen, was gut ist, was gut läuft, was auch Software-Support hat, dann ist das ja quasi wie die RX 5000er Generation ein absolut solider Einstieg, eine Basis, auf der man aufbauen kann. Und am Ende ist es
Ja, aber
vielleicht
die.
sogar Intel, die dann dieses Jahr mit der neuen Generation starten.
Ja, und da
Aber
hört man ja wirklich
da
relativ
glaube ich auch
wenig,
nicht
außer
dran.
das jetzt ja. Ja. Aber ja, wie hoch der Druck aber für Nvidia da unten in der Mittelklasse oder nennen wir sie Einstiegsklasse sind, ist, zeigt ja, dass sie dieses neue Black Myth Wukong Bundle, was sie gestern angekündigt haben, ja für die 4060 gar nicht freigegeben
Ja,
haben.
wahrscheinlich hätte die 4060
Aber
einfach nicht genug Leistung, um das Spiel irgendwie spielen. Also mit Path-Tracing, meine ich.
das war ja, glaube ich, war das bisher ein Grund dafür,
Nee,
dass
nee,
es
nee.
einem,
Ja,
ja,
es wird halt
dachte
einfach,
man.
die sagen, das Ding ist zu billig, die sollen halt was Teures kaufen. Oh Mann.
Ja, so haben wir die auch noch abgehakt und kommen wir von den Gerüchten mal zu einem Thema. Da hat uns gestern eine Mail am späten Nachmittag erreicht. Da schrieb ein Leser, du weißt, weil du hast in den News zugeschrieben, sicherlich noch, wie er hieß. Hieß er nicht Renegade? Nee,
Nee, ja,
Engaged. Hier
engaged.
Hinweis auf die News des Tages, der Woche. AVM wird verkauft.
Ja,
Ist es
die
die News
Schlagzeile
des
ist ja an sich
Tages?
nichts Neues, also dass sie nach einem Käufer
Nee.
suchen, das wissen wir schon seit Ende 23, aber jetzt haben sie offenbar einen gefunden Und das ist vorgestern Abend, oder erst gestern, ich weiß es gar nicht.
Nee, die Meldung war von die österreichische Meldung.
Genau.
Die war vom Dienstag.
Okay, vom Dienstag.
Vom Montag,
Entschuldigung. Vom Montag schon, ja. Also die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde, also quasi das Pendant zum deutschen Bundeskartellamt, die hat das bekannt gegeben in einer gesetzlich verordneten Bekanntmachung, dass da eine Übernahme angestrebt wird oder am Laufen ist. Und zwar, und das ist ein bisschen kompliziert, wurde Anfang des Jahres oder vor einigen Monaten die Spree24 Beteiligung GmbH ins Leben gerufen in Berlin. Und die wiederum gehört der Holding Ruzio, was weiß ich, Investment aus Luxemburg. Natürlich. Die wiederum kontrolliert wird von der Investment- oder Kapitalgesellschaft Imca Capital Partners. Also Imca halt wirklich so wie der die Bienen züchtet. Und das wurde halt bekannt gegeben in dieser... Und
die sind aus Großbritannien.
Die sind aus London, ja genau. Ja. Das wurde von der Wettbewerbsbehörde quasi kommuniziert. Aber wer sich hinter diesen Firmen versteckt? Ich habe da versucht zu recherchieren mal, aber... So richtig kommt da nicht irgendwas bei rum.
Also, ja, Imca Capital hat ja eine quasi die weiße Seite.
Ja, also das ist eine sehr spartanische Website. Da würde ich jetzt als naiver Außenstehender sagen, vielleicht gar nicht mal so naiv, das ist eine Briefkastenfirma.
Ja, nee, ist es nicht. Ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt. Die haben unter anderem letztes Jahr in SAP Pioneer investiert. Das ist ja ein Spin-off oder SAP hat den die Software für Finanzdienstleister haben sie letztes Jahr aus der SAP AG rausgeschält und da ist unter anderem auch Imca Capital Partners ein Investor gewesen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist auch, das steht es überall, weil sie es nämlich selber oder AVM hat das ja heute früh dann auch nochmal mit eigenen Worten bestätigt, da steht immer drin, das ist ein Family Office. Jetzt habe ich nochmal nachgeschlagen, was ist denn ein Family Office? Laut Wikipedia ist ein Family Office mehr oder weniger ein Vermögensverwalter. Also ein Unternehmen, was sich um das Vermögen von gut betuchten Anteilseignern kümmert, was aber im Gegensatz zum Vermögensverwalter, der ja ein externes Unternehmen ist, diesen vermögenden Personen, denen ein Unternehmen gehört, selbst gehört. Was aber in dem Fall gar nicht der Fall ist, denn Imca Capital gehört ja nicht den Gründern und Inhabern von AVM. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, AVM, die hatten das nämlich, wir wissen es ja auch nicht aus Gerüchten, dass AVM einen Käufer sucht, sondern das hatten die letztes Jahr ja ganz offen kommuniziert. Da sind nämlich immer noch 3 der 4 Gründer aus dem Jahr 1986, die ja auch noch Geschäftsführer sind die alleinigen Inhaber von AVM. Ja, und die gehen langsam aufs Rentenalter zu. Und
überhaupt nicht sind im Rentenalter, bis, oder nicht?
Oder sind im Rentenalter und haben gesagt, wir wollen das jetzt geregelt, das Unternehmen an einen neuen Inhaber übergeben, der da irgendwie auch dem Thema sich verschrieben hat, wo wir glauben, dass es in guten Händen ist. Und das haben sie jetzt heute auch bestätigt, dass Imca Capital Partners der neue Mehrheitseigner werden wird. Das soll auf ein langfristiges Investment ausgelegt sein. Und die drei noch Inhaber, die werden eine Minderheitsbeteiligung behalten und auch noch im Beirat sitzen. Also so ganz verabschieden können und wollen sie sich jetzt auch noch nicht. Ich gehe nochmal auf die Seite, wenn ich sie gleich nochmal hier finde. Imca Capital Partner, wie gesagt, große weiße Seite, da steht eigentlich nur ein Satz drauf, nämlich Imca provides flexible capital in the service of long-term value creation. Also sie geben dir flexibel Kapital, um eine langfristige Wertsteigerung herbeizuführen. Und das hat AVM in der eigenen Pressemitteilung dann auch nochmal angesprochen. Sie wollen jetzt wachsen mit neuen Produkten, aber insbesondere auch mit neuen Märkten. Und vor allem heutzutage immer noch mit Hauptsitz in Berlin, lässt ja fremdfertigen, hat ungefähr 900 Mitarbeiter und macht 580 Millionen Jahresumsatz. Ist schon ein großes deutsches Unternehmen, aber jetzt eben auch kein Milliardenunternehmen und ist jetzt halt auch sehr stark Fokus Deutschland, Europa ausgerichtet. Und da wollen sie jetzt offensichtlich mit dem neuen Investor dann auch dran arbeiten, mit frischem Kapital, sich stärker international aufzustellen. Ich habe die irrsten Überschriften heute schon gelesen. Irgendwie bis hin zu Fritzboxen werden sich für immer ändern. Weiß ich nicht.
Ja.
Wahrscheinlich nicht. Aber klickt sich.
Also bei uns im Forum gingen die Meinungen da ja auch schon weit auseinander von auf der einen Seite, ja, ist vielleicht ganz gut für das Unternehmen, weil Router, Fritzboxen, ob das noch der große Markt ist, wenn dann 4 Fiber to the Home immer größer wird, da braucht ja niemand mehr einen Vectoring-Router. Und wenn man es schafft, hier irgendwie Smart Home und Mesh auszubauen, andere wiederum natürlich sofort mit der Vorstellung, dass das die Heuschreckenplageefälle über das Unternehmen her. Man schlachtet aus, versucht das Geld rauszupressen aus den Kunden und dann aus dem Unternehmen, wo es geht, und am Ende bleibt da ein seelenloses Häufchen Elend zurück, das verschachert wird. Wir werden es sehen.
Gut, das bleibt abzuwarten, aber dass sich die Fritzboxen kurzfristig komplett ändern werden.
Na,
das wohl eher Clickbait als alles andere. Ja, deswegen keine große Überraschung, war angekündigt, aber jetzt ist es unter Dach und Fach. Es sei denn, weil das hattest du, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, diese Pflichtmitteilung in Österreich ist ja erfolgt, um jetzt allen anderen Marktteilnehmern die Chance zu geben, über eine Frist von 2 Wochen sich da gegenüber den Kartellbehörden oder der Wettbewerbsbehörde zu melden und zu sagen, ja, Moment mal, da bin ich aber nicht mit einverstanden und die Gründe sind diese und jene. Da haben wir nicht ganz verstanden, warum Österreich.
Ja,
vielleicht
wir sind auch keine Juristen. Ne?
Nee, ich meine, wir hatten ja auch neulich den Fall, dass AVM doch, erst letzte Woche, oder? Dass sie verurteilt wurden, 16 Millionen Euro Strafe zu zahlen, weil dann doch, oh Wunder, mal wieder nachgewiesen werden konnte, dass sie dem Handel da wohl Preise diktiert haben.
Ja. Sympathisch, oder? Ja,
so.
Das schöne deutsche Familienunternehmen.
Und vielleicht hat das auch was mit den Handelsstrukturen zu tun, ja, dass man da auch vielleicht auch allein, weil es das neulich gab, sagt, okay, auch Mediamarkt in, oder wie heißt das? Es heißt ja Medimax, oder? Nee,
Media Saturn oder irgend so ein Scheiß, dachte ich, Entschuldigung.
Ja, aber in Österreich heißt es doch traditionell ein bisschen anders, aber Medimax ist es, glaube ich, nicht. Ja, dass die sich vielleicht auch melden können und sagen, ja, Moment einmal, du hast schon gesagt, es ist nicht so leicht herauszufinden, wo Imca Capital Partners noch investiert ist. Insofern erschließt es mich aktuell auch nicht, warum man sagt, okay, die wollen das übernehmen, bitte Hand hoch, wer dagegen
ist. Ja, also anscheinend ist das halt, ich hatte dann ja nachgeschaut in dem österreichischen entsprechenden Gesetz, und da ist halt vorgeschrieben, dass solche also sobald die Wettbewerbsbehörde, die muss ja unterrichtet werden von Unternehmen, die sich zusammenschließen oder übernehmen wollen, und die hat das dann gemäß österreichischem Recht auch, ja, publik zu machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das in anderen EU-Ländern, insbesondere in Deutschland, groß anders ist, ob die deutsche Behörde einfach nur länger braucht, ob sie später unterrichtet wurde oder ob das hier halt alles im Dunkeln abläuft, ja. Aber im Endeffekt wird die deutsche Kartellbehörde da ja auch ein Wörtchen mitzureden haben, wenn sie denn will. Also.
Und zumindest AVM geht nicht davon aus, dass irgendeiner was dagegen
ist. Ich auch nicht.
Also manchmal steht dann ja noch in den Pressemitteilungen vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und so weiter und so fort. Aber ja, es ist eben auch nur ein Anbieter von vielen. Es ist ein bisschen ein privat geführtes Unternehmen. Ja. Gut. Nächstes Thema. Volker. Nee, nicht Volker. Volker ist die Woche ja nicht da. Der ist in den USA und ja, wo mag der wohl sein? Achso, wo er ist, wissen wir, der ist in L.A.
Beileid, Mann.
Warum mag er da?
Ja.
Mag er da wohl sein? Ja, kommen wir nochmal zu Ryzen 9000. Da hat sie nicht viel getan, die Tage. Da hatte ich auch letzte Woche ausführlich kurzfristig mit Volker geredet. Außer ein paar Benchmarks in Geekbench. Warum Geekbench, mag sich der eine oder andere vielleicht fragen, aber das tun, glaube ich, auch nur die, die noch nie Geekbench installiert haben. Geekbench ist ja so der Leaker-Benchmark schlechthin, weil das kann man durchaus auch mal vergessen, wann immer man Geekbench runterlädt und nicht eine kostenpflichtige Lizenz beim Starten hinterlegt oder seinen Lizenzschlüssel eingibt, den man erworben hat, dann warten die Bench ja nicht nochmal davor, dass er nach dem Durchlauf des Benchmarks bei bestehender Internetverbindung sofort das Ergebnis in die Geekbench-Datenbank hochlädt. Das ist der Grund, warum diese ganzen noch nicht veröffentlichten Plattformen dann immer in Geekbench auftauchen. Es gibt andere Benchmarks, die ja sogar in diesem Fall, wenn sie erkennen, dass da unveröffentlichte Hardware drin steckt im System, den Upload verhindern, weil sie eben gar nicht als die Quelle für Leaks herhalten wollen. Wir haben ja vor ein paar Jahren auch mal mit dieser, diese US-Suite für die ganzen professionellen Programme, Pudgett Systems, ist das ein Anbieter von Workstations in den USA, die haben ihre eigenen Skripte für ganz viele Adobe-Sachen und so weiter und so fort. Die muss man aber, da muss man Lizenzen erwerben oder Presselizenzen beantragen, die sind relativ teuer. Pudgett Systems vergibt aber keine Lizenzen außerhalb der USA, deswegen nutzen wir das nicht. Und da weiß ich aber, als ich mal damit ein bisschen testweise rumprobiert habe, dass dann zwar auch die Ergebnisse in so einem Browserfenster aufgehen, aber der dann bei mir gesagt hat damals, ich habe erkannt, du bist neue Hardware, ich habe dich nicht in die Datenbank hochgeladen. Aber zurück zu Ryzen 9000, was haben wir da jetzt gesehen? Ein paar Geekbench-Benchmarks.
Ja, ich würde behaupten, dass das weniger Bug, sondern eher Feature ist, weil irgendwie muss man ja. Also das heißt für Geekbench
nee, ja... Nee, Bug ist das auch
nicht. Nee, also ja. Dass das durchaus beabsichtigt ist, weil Geekbench schafft es so, ja, regelmäßig immer wieder in den Schlagzeilen zu sein. Und dass der Geekbench, dass der Benchmark selber jetzt nicht unbedingt gut ist, das wissen die versierten Nutzer dann ja auch. Also irgendwo muss man sich dann ja profilieren.
Ja, genau. Und wenn du das halt einsetzt als OEM oder auch als Presse, wobei es grundsätzlich Media-Lizenzen gibt, da habe ich jetzt letzte Woche auch bezüglich Geekbench 6, das ist nicht so, das kostet nur $99. Aber gut, wenn es eine Presselizenz gibt, kann ich ja mal nachfragen. Da habe ich aber innerhalb einer Woche bisher keine Antwort bekommen. Die gibt es und dann, ja, da muss man sich sowas halt besorgen, wenn man nicht der Leaker sein will, der bewusst den Benchmark
gut, aber für was von einem muss man Geekbench Prozessor nur, also, das kannst du auch einfach.
Ja, es ist halt wie 3D-Mark. Da kommen in naher Zukunft ja auch von uns dann mal Übersichten in aktuellen und älteren 3D-Mark-Tests mit über 100 Grafikkarten, weil um die Spiele-Performance wirklich 1:1 wiederzugeben, ist es nicht der richtige Benchmark, aber es nutzt ja wirklich jeder. Und wann immer es Leaks gibt, ist es auch wieder basierend auf dem 3D-Mark. Und so ist es halt auch bei Geekbench. Ja, man kann sich dem Thema halt einfach nicht
verschließen. Ja, ich meine, 3D-Mark hat ja jetzt versucht, mit dem Steel Nomad einen Benchmark anzubieten, der eine plattformübergreifende Vergleichbarkeit gewährleisten kann. Beim Geekbench wissen wir alle, dass der das nicht kann. Ich kann dem nicht,
trotzdem
nicht
ist wirklich
was abgewinnen, aber okay.
Ja, trotzdem ist es der Geekbench.
Ja, ja.
Wo es jetzt erste Werte gab zu den drei kleineren Ryzen 9000X. Der große 9950X ist da noch nicht aufgetaucht. Und ja, die Ergebnisse sind mehr oder weniger wie erwartet. 15-16% über den jeweiligen Vorgängern. Und das ist ja auch das, was anhand der im Durchschnitt versprochenen IPC-Zugewinne von AMD in Aussicht gestellt worden ist. Ansonsten wissen wir auch nicht mehr als das, was öffentlich bekannt ist, dass es wahrscheinlich am 31. Juli da losgehen wird. Und wenn sich AMD an das hält, was sie zuletzt immer durchgezogen haben, dann müsste das Testembargo ja einen Tag vorher am 30. fallen. Lassen wir uns überraschen. Das gleiche gilt für die Notebooks mit Ryzen AI 300 und der dicken NPU. Und dann sind wir auch schon bei Arrow Lake. Fabian, nämlich, ach Gott, und das ist auch so kompliziert. Wann immer ich darüber schreibe, frage ich mich, soll ich jetzt wieder von vorne erklären? Wir haben jetzt Intel Core Ultra auf Basis von Meteor Lake, Core Ultra 100 im Notebook. Das sind diese ersten Chiplet-CPUs mit NPU, aber einer kleinen NPU. Und dann kommt Intel Core Ultra 200 als erstes mit Lunar Lake, dann heißen sie Intel Core Ultra 200V, hat Intel noch nie offiziell bestätigt, ist aber felsenfest gesichert, jetzt auch seit heute durch einen CPU-Z-Update, wo ja gleich 8 Modelle da genannt wurden und die bauen das wirklich auch immer erst ein, wenn sie genau wissen, wie die CPU-IDs sind und wie die Dinger heißen und so weiter und so fort. Das sind ja die Copilot Plus mit DRAM on a Package 4 plus 4 Kerne Mobile maximale Effizienz CPUs mit dicker NPU mit, weiß gar nicht mehr, 43 TOPS oder so. Und dann kommt ja Arrow Lake als Core Ultra 200K, Non-K, anscheinend nicht KF oder F, da hieß es jetzt, die iGPU ist immer aktiv, warten wir es mal ab. Und dann vielleicht auch noch T mit weniger TDP, später im Jahr, wahrscheinlich im Oktober. Und ob die eine NPU haben, das konnte man zwar bisher von ausgehen, weil Intel gesagt hat, Arrow Lake wird den AI-PC von Notebook bis Desktop skalieren, aber so richtig sicher war man sich nicht. Und jetzt gab es die Info oder das Gerücht, die haben eine NPU, aber die ist nur 13 TOPS stark. Was für mich bedeutet, das ist die Meteor Lake NPU, die hat 11 TOPS mit ein bisschen mehr Takt und aber nicht die Lunar Lake NPU mit über 40 TOPS. Und damit, lieber Fabian, wenn du dir Arrow Lake kaufst, wirst du von Microsoft nicht die Copilot Plus Features kriegen. Und wie sehr berührt dich das?
Ich würde behaupten, dass ich habe noch nicht ins Forum geschaut, aber es wird bestimmt ganz weit oben einen Kommentar geben, der sagt, das ist ein Verkaufsargument für Arrow Lake und der wird Likes haben.
Habe ich das nicht überlegt. Also dich juckt es nicht.
Ja, ja, also ich meine, ich kann auch gerne nochmal darüber ranten, dass diese Einheit TOPS so wundervoll nichtssagend ist, weil nicht gesagt wird, welche Rechenoperationen da durchgeführt werden.
8-Bit.
Ist es alles immer 8-Bit? Bist du dir sicher?
Ich glaube, das ist bisher der Branchenstandard, der unausgesprochen
ist. Und dann ist es auch immer, sind es dann Ints oder sind es Floating Points und
ich glaube, der unausgesprochene Standard für diese herstellerübergreifende Vergleichbarkeit ist Int 8. Ja.
Naja, aber dann könnte man auch einfach hinschreiben, dass es die entsprechenden Operationen sind.
Ja.
Aber und selbst wenn es sie dann gibt, wissen wir ja jetzt aus den letzten Wochen, wo wir damit rumgespielt haben, es muss ja auch erstmal die Anwendung geben. Also die Software, die genau das dann braucht, was diese MPU kann. Und wenn es dann halt die Funktionen sind, die Microsoft mit dem Copilot Plus verspricht, oh nein. Also das wäre halt wirklich ein Weltuntergang, wenn das jetzt fehlt.
Was ich interessant finde ist, beziehungsweise, ja, AMD hat ja gesagt, oder was hat AMD hat gesagt, der Ryzen 9000 wird ja keine NPU haben. AMD hat da auf die überlegene Leistung von CPU, aber insbesondere einer mit Ryzen 9000 wahrscheinlich in der Regel gekoppelten GPU verwiesen. Auch da gleiche Thema. Ich kann die GPU für die Berechnung von AI-Aufgaben nur dann nutzen, wenn die Software es entsprechend unterstützt, also weil Nvidia beispielsweise dann besonders effizient TensorRT oder aber beispielsweise über Windows ML die GPU, also die Shader benutzt werden, das ändert sich dabei ja nichts, aber AMD Ryzen 9000 bietet das halt überhaupt nicht. Intel hat jetzt diese kleine NPU in Arrow Lake gepackt, die hätten ja auch sie rausnehmen können. Denn auch Arrow Lake wird ja in der Regel mit einer GPU gekoppelt werden und den Copilot Plus PC Sticker kriegen sie ja auch nicht. Sie werden nicht den, wie heißt der, nicht Creator, den in Paint, den Director, glaube ich, haben. Sie werden nicht die Freistellwerkzeuge, Hintergrund, Blurring, Beauty Filter in Videosoftware haben als Copilot Plus Studio Effects, so heißt es. Sie werden nicht Auto-SR haben und so weiter und so fort. Ich glaube auch nicht, dass es groß von Relevanz ist im Desktop. Aber sie kriegen den Sticker nicht. Warum haben sie dann die NPU überhaupt in Arrow Lake gepackt? Für den Desktop, also es ist ja ein Arrow Lake S, hätten sie die nicht auch weglassen können, wie AMD. Gut, sie ist schon immer drin. Und ja, auf der anderen Seite wird Arrow Lake ja auch im Notebook kommen, dann als H- oder HX-Serie, überhalb von Intel Core Ultra 200V mit Lunar Lake, mit der dicken NPU. Aber will dann Intel in den Systemen auch auf den Copilot Plus Sticker verzichten? Oder kriegt dann Arrow Lake H eine dickere NPU, nämlich vielleicht die von Lunar Lake? Aber warum kriegt, also das...
Ja, das ergibt alles keinen Sinn.
Insofern spricht eigentlich für mich, dass Arrow Lake S die kleine NPU hat, weil es eine plattformübergreifende Architektur sein wird, spricht dafür, dass auch Arrow Lake H die kleine NPU kriegen wird. Und das ergibt für mich aber auch überhaupt keinen Sinn. Ja, gut. Werden wir noch ein bisschen warten müssen, genau wie auf Lunar Lake, aber das soll ja dann im dritten Quartal der Fall sein und Arrow Lake dann wohl im vierten. Und ja, bis Arrow Lake H dann in Notebooks kommt, traditionell ist das ja dann eher erst ein Thema für die CES und irgendwie Veröffentlichung dann mit RTX 5000 Laptop, möglicherweise im Februar, März, April, so in diesem Zeitraum ist das dann ja meistens der Fall. Fabian, kommen wir noch zur Sonntagsfrage, die du ja nach 2 Jahren mal wieder gestellt hast. Weil es ist ja eigentlich immer ganz spannend zu gucken, wie unsere Community sich, ob sie zu Veränderungen bereit ist und ob sie dann auch so sich verändert haben, wie sie es oftmals kundtun in den Kommentaren. Du hast gefragt, wo, wie und wann kauft ihr euch neue Videospiele? Und wir werden uns heute ein paar Fragen rausgreifen. Wer dazu alle Fragen sich angucken will, der geht auf die Startseite und da haben wir gleich oben im Reiter immer oben oder über das Hamburger Menü auf dem Smartphone Hashtag Sonntagsfrage, nicht Hashtag, sondern Doppelraute Sonntagsfrage und da sind alle Sonntagsfragen der letzten Jahre hinterlegt.
Und man kann auch immer noch teilnehmen. Also diese Umfragen laufen jeweils 30 Tage, also in den allermeisten Fällen.
Ja, und dem aktuellen Anlass angemessen bist du ja erstmal mit dem Steam Summer Sale genau, eingestiegen. Ja. Und dem Pile of Shame. Quasi.
Ich habe ihn ja, dieses Jahr noch mal. Nicht vergrößert. Ich habe nicht zugeschlagen. Einfach, weil ich keine Zeit und genug Spieler habe. Aber damit gehöre ich bei uns in der Community tatsächlich auch zur Mehrheit. Nicht zur absoluten, ganz knapp nicht zur absoluten, denn 49% haben gesagt, nein, sie haben im Steam Summer Sale noch nichts gekauft aktuell. Und das bleibt auch so. 25% wiederum haben gesagt, oder 26%, sie haben mindestens ein Spiel gekauft, das sie vorher auch schon haben wollten. 10% meinten sie, ja, sie haben mindestens eins gekauft, das sie zuvor zwar nicht haben wollten, aber es im Rahmen der Aktion entdeckt haben. Hm. Und 5,4% haben auch gesagt, sie haben direkt mehrere Spiele gekauft.
Ich habe auch noch kein Spiel gekauft. Ich habe auch noch genug, was ich mal spielen möchte. Und spiele zurzeit auch mal wieder. Wir haben letztes Jahr so oft darüber gesprochen, oder? Na, was? Sag's mir.
Pioneers of Pagonia?
Ja. Mit
dem Mining-Update.
Genau, nicht Tagebau, sondern Bergbau. Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Steam versus andere Launcher. Irgendwie wollen immer alle alles in einem Launcher vereint haben. Das ist natürlich eine tolle Sache. Auf der anderen Seite beflügelt man dadurch natürlich eine Plattform, die es sind ja keine 30% Provisionen mehr. Ne? Das haben die doch
vor drei, vier, fünf
Jahren
geändert. Es ist sehr schwierig, da durchzublicken, weil es natürlich dann auch immer wieder verschiedenste exklusive Verträge gibt, je nachdem, wie groß und wichtig du bist. Es kommt teilweise, ist es gestaffelt daran, wie viel Umsatz du hast und dann gelten da andere Prozente und ja, aber komplett Strich 30, nein, das zahlt da wahrscheinlich keiner mehr.
Auf jeden Fall hast du gefragt, ja, wo kauft ihr denn eure Spiele? Und da haben, jetzt darf ich mich nicht in den Fragen hier vertuddeln, wo hast du in den letzten 12 Monaten mindestens ein PC-Spiel gekauft? Genau, so war die Frage. Und da kommen wir von 84,8% Steam im Herbst 2022. Und dieses Jahr, lieber Fabian, waren es bei Steam?
2 Prozentpunkte mehr, also 86,8%.
Also Steam legt zumindest bei uns in der Community, was heißt, kann man jetzt auch nicht sagen, weiter zu. Man weiß wieder nicht, was ist die Variable. Es kann jetzt ja auch wirklich das eine Spiel gewesen sein, was in den letzten 12 Monaten nur auf Steam erschien.
Aber es ist halt auf jeden Fall die stärkste Kraft, wenn man so möchte, wenn man das so formulieren mag. Und es ist definitiv keine Trendwende oder was auch immer zu beobachten. Eher im Gegenteil. Steam ist
der und das zieht sich auch
Platzhirsch. Der unangefochtene.
Genau, das zieht sich auch durch, weil du fragst dann ja noch nach Epic Games Store, nach Battle.net, GOG, EA Origin, Ubisoft Connect, Microsoft Store und so weiter und so fort. Und alle haben verloren.
Platz 2 wäre dann mit gut halb so vielen Stimmen oder Teilnehmern, die dafür gestimmt haben, wie bei Steam, wären Online-Key-Reseller.
Auch deutlich verloren. 7 Prozentpunkte weniger. 6 Prozentpunkte weniger. Und Humble Bundle auch. Humble Bundle. Humble Bundle auch deutlich gefallen. Also ja, Steam ist the place to go. Und nicht nur das, sondern die anderen haben zumindest bei uns in der Community jetzt weniger Resonanz erfahren
als
noch vor knapp
zwei Jahren. Steam ist halt, ich hatte da neulich wieder einen Artikel gelesen. Zum einen ging die Schlagzeile rum, dass das Steam-Nutzer wohl kulminiert weltweit mehrere Milliarden Euro oder Dollar oder irgendwas in Spiele gesteckt haben, die sie nie gespielt haben. Hat irgendwer ausgerechnet. Das ist natürlich interessant. Was schon ein bisschen älter ist, war die Erkenntnis, dass rein auf den Gewinn bezogen, den dein Unternehmen abwirft, und das im Verhältnis zu seiner Mitarbeiterzahl, ist Valve wohl tatsächlich in der amerikanischen Tech-Branche ganz oben. Also es gibt wohl kein anderes Technikunternehmen in den USA, das pro Mitarbeiter so viel Gewinn erwirtschaftet wie Valve. Was natürlich auch zu denken geben kann. Ja, weil vor so einem Hintergrund erscheint es dann plötzlich logisch, warum zum Beispiel kein Half-Life 3 kommt, weil dass diese Kennzahl senken würde, wenn man selber was entwickeln würde. Ja, dann würde man halt pro Entwickler, pro Mitarbeiter plötzlich weniger Gewinn machen.
Ja. Naja, das braucht man halt einfach nicht mehr. Die eigenen Spiele. Ich meine, Valve hat ein paar sehr gute laufende Spiele. Die sind ja auch regelmäßig oben auch weiterhin in den Top-Sellern zu finden. Also nennen wir nur mal Counter-Strike 2 ganz aktuell
wieder. Ja gut, das ist ja, also was da an Umsatz generiert wird über irgendwelche Skins und Mikrotransaktionen, das ist ja, da könnte es wahrscheinlich einen Staatshaushalt von führen.
Ja, wie viele Spiele hast du in den letzten 12 Monaten gekauft? Hast du auch vor knapp 2 Jahren und dieses Jahr erneut gefragt? Und ich habe hier 2 Browserfenster vor mir nebeneinander offen und gleiche das mal eben so ab. Eher weniger als vor 1,5 Jahren. Vielleicht war da aber auch noch die Erinnerung ein bisschen frischer, weil es war ja im November, dass du die Frage gestellt hast, also eher mitten in der Spielesaison.
Ja, das ist die Frage ist im Juli. Schwierig. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das nicht irgendwie anders formulieren soll, aber mir ist ja jetzt aus dem Stegreif auch nichts Besseres eingefallen. Was mal eine Idee wäre, was ich vorhabe, mir notiert habe, ist so generell eine Umfrage zum Steam-Account unserer User, ne? Also wann habt ihr den erstellt? Also wie viele Dienstjahre in Anführungszeichen habt ihr schon? So wird das ja ausgewiesen in Steam. Wie viele Spiele habt ihr auf eurem Account? Man kann ja nachschauen, wie viel ist euer Account wert und all sowas. Gut, dann werden natürlich die Motzen, die Steam nicht nutzen, sondern nur bei GOG unterwegs sind. Aber das sind ja die allerwenigsten dann gemäß unseren Umfragen. Das wäre mal interessant, das habe ich mir mal notiert. Wann es kommt, weiß ich aber noch nicht.
Ansonsten schon irre, also ja, die meisten haben 1 bis 5 Spiele gekauft. Jetzt, Moment mal. Genau, das sind mehr als letztes Mal, nämlich 57,6% zu 55,1%. Alle anderen haben ein bisschen verloren, aber es sind eben dann immer noch 21%, die 6 bis 10, 11 bis 15 Spiele haben 7%, 16 bis 20, 3,6%. Also schon, ja, und 4,2% mehr als 30 Spiele. Das waren mal 5,3 damals, aber da muss man schon was wegspielen.
Oder es kommt halt alles auf den Pile, ne?
Ja, immer Speedrun, eins nach dem anderen und nächste.
Ja, ich komme aktuell auch wirklich überhaupt nicht nach, wie eben schon gesagt, deswegen habe ich mir auch gar nichts gekauft. Ich habe noch genug vor mir. Unter anderem auch das Mining-Update in Pioneers of Pagonia, das muss ich mir auch nochmal anschauen. Kam ich noch gar nicht zu.
Aber wann das jetzt final kommt, da gibt es immer noch keine Info, ne?
Ach, das ist noch nicht viel. Oh Gott, ich bin out of the loop.
Ja, ich glaube nicht.
Ah, sie haben aber auf die Gamescom eingeladen, nochmal mit diesem Topic, also das Mining-Update. Ob ich das annehme, weiß ich noch gar nicht, weil, naja. Aber, ja.
Du hast noch was vor dir, wolltest du sagen.
Ach, das ist ja nicht das einzige Spiel, ne? Also ich glaube, dieses Problem des Pile of Shames, auch dazu könnte man ja mal eine Sonntagsfrage machen. Also wie groß ist euer Pile of Shame und wie viel Zeit denkt ihr, bräuchtet ihr eigentlich dafür? Woran liegt es, dass ihr das nicht macht? Ne? Wie motiviert ihr euch vielleicht, das zu machen? Das ist ja auch wieder ein Topic, das in der Gaming-Szene, glaube ich, die letzten Jahre auch irgendwie an Präsenz gewonnen hat. Ich habe auch schon mehrere Guides gesehen online, von wegen, so gehst du deinen Pile of Shame systematisch an.
Also so
in etwa
Zeitmanagement für Gamer.
Ja. Also wo das Ganze, wo ich mir dann auch so denke, na, eigentlich sollte ich ja inhärent Lust und Spaß daran haben, das machen zu wollen, wenn ich mir da jetzt irgendwie einen ausgetüftelten Plan überlegen muss, wie ich da systematisch durch die Games flüge, um sie effizient abzuarbeiten, dann...
Ja, mit möglichst wenig Spaß.
Ja, dann ist das vielleicht nicht unbedingt Sinn der Sache, aber ich kenne das Problem selbst und gut, du bist ja jetzt kein Core-Gamer mehr, außer was Pioneer of Pokonia angeht.
Ja, genau. Und in Erinnerung an Comanche 3. Nein. Wer jetzt auf jeden Fall gerade auch möglichst effizient mal wieder probiert, durch eine ganze Menge an Spielen zu flügen, ist Wolfgang. Das hatte ich auch heute im Fidelity FX SDK-Update, Notiz, News, Inhalt kurz schon erwähnt. Es kam ja in seinem Urlaub, natürlich. Also meistens passiert ja irgendwas, wenn Wolfgang Urlaub ist. Und natürlich,
das hat Tradition.
Es gibt auch Jahre oder Zeiten, da weiß man einfach vorher, egal ob er nur ein oder 14 Tage weg ist, es wird irgendwas passieren, wo ja nicht nur wir, sondern das ist ja dann Wolfgang, sitzt dann ja selber im Urlaub und denkt so, ach, warum bin ich denn jetzt im Urlaub? Und muss und darf und kann und sollte sich dann natürlich trotzdem auf seinen Urlaub konzentrieren. Aber dieses Jahr, gerade so die letzten 2 Monate, hätte es schon mal Wochen gegeben, wo man wirklich hätte sagen können, ja, es ist halt nichts passiert. Er hat ja trotzdem dann Sachen gemacht, auch interessante Sachen, aber ja auch diese ganzen beliebte Spiele, Benchmark-Vergleiche, die er jetzt mal gemacht hat, weil eben nichts anderes anstand. Und dann geht er in Urlaub und zack, 2 Tage später veröffentlicht AMD bzw. Sony in 5 Spielen FSR 3.1. Da ist er die Tage dran. Er hat gestern auch schon wieder geflucht, in Spider-Man-Vergleichsvideos aufzunehmen, weil da ja die Passanten in der Stadt natürlich nicht jedes Mal gleich laufen und dann Autos stehen bleiben und so weiter und so fort. Und um da irgendwas vergleichbar zu haben, ach, es ist nicht so einfach. Aber das steht auf jeden Fall when it's done an. Und wie man aber auch schon hier und da in den Kommentaren zum Thema lesen konnte, es ist durchaus ein durchwachsenes Bild, was sich da abzeichnet. Und nicht immer die Vorstellung, die FSR 3.1 damals noch als FSR 3.0 bezeichnet, in Ghosts of Tsushima schon im, was, April? Ich glaube, im April gezeigt hat. Ja, also darauf dürft ihr euch grundsätzlich aber die nächsten Tage freuen. Du, Fabian, bleibst gesund.
Hoffentlich.
Beziehungsweise wirst erstmal final gesund. Ich gucke jetzt mal, was draußen so passiert ist, während wir uns hier 1 Stunde lang unterhalten haben. Ich war ja im Keller, hier muss aber die Welt untergegangen sein in Berlin. Ich habe auch gerade schon eine Nachricht bekommen, meine Tochter in der Schule hatte heute Ausflug. Die wird jetzt ein bisschen früher entlassen, weil sie alle tierisch nass geworden sind. Gießen muss man heute nicht. Und wir sprechen uns geplant in der nächsten Woche. Ich vermute dann schon, diese Woche war ich relativ entspannt. Vielleicht hat man das nicht gehört, aber es ist so.
Das ist ein seltenes Ereignis. Das passiert nur, wenn die Planeten richtig stehen. Einmal alle 5 Jahre ist Jan nicht gehetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Definitiv nicht die nächsten 2 Wochen, bevor ich dann 3 Wochen im Urlaub bin. Und da können wir ja schon mal sagen, da wird es dann auch wieder eine Sommerpause geben. Da werden wir uns dann auch nicht wieder komplett kaputt machen oder alles vorher aufnehmen. Ryzen 9000 nehmen wir noch mit. Und dann bin ich Anfang August, ist es dann schon, genau, auch mal im Urlaub. Aber gut, darüber reden wir dann, wenn es wirklich soweit ist. Euch, liebe Zuhörer, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.